Deutschlandfunk Kultur.
Ich bin Silvia, ich bin 35 Jahre alt, komme aus NRW, aus dem Norden vom NRW.
Mein Name ist Mario und ich bin 52 Jahre alt, lebe in Leipzig und spiele Theater.
Ich übe derzeit drei verschiedene Jobs aus. Ich bin auf Teilzeit in einer offenen Grundschule tätig und mache noch Migrationshilfe im Familienzentrum, wo wir Kinder vor der Schule betreuen, die keinen Kindergartenplatz haben. Und am Wochenende habe ich einen Kellnerjob.
Ich bin also freischaffender Schauspieler, arbeite aber auch als Regisseur oder auch zum Beispiel in einer Schule und gebe dort Improvisationstheaterunterricht. Ich habe mit etwa 14 Jahren angefangen, Theater zu spielen. Das hat mich nicht losgelassen.
Insgesamt komme ich in der Woche auf 49 Stunden. Also ich habe eigentlich in der Woche gar keinen freien Tag. Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dienstags ist im Restaurant geschlossen, der Ruhetag. Aber da bin ich in der Schule und in der Migrationshilfe.
Leider ist es aber eben so, dass ich davon nicht leben kann. Deswegen habe ich eben noch einen Lohnerwerbsjob und zwar in einem Callcenter als Callcenter-Agent, arbeite dort für ein Mobilfunkunternehmen. Meine Arbeit dort bezieht sich auf Bestandskunden, die ihren Mobilfunkvertrag verlängern möchten und die ich berate.
Also der Gesamtbetrag läuft sich insgesamt auf 1.700. Mit den drei Jobs zusammen komme ich auf meinen 1.700 Euro netto. Und diese 1.700 Euro ist ja nicht jeden Monat. Na, also das heißt, ich bin seit Juli quasi diesen Jahres nur auf diesen zwei Jobs, auf das Restaurant und die Schule. Und Restaurant war jetzt auch in den letzten Monaten einen Monat zu. Ich komme nur auf diese 1.700, wenn das Projekt wieder losgeht mit dem Familienzentrum und Migrationshilfe. Ansonsten bin ich ja bei 1,5, 1,450 so.
Mein Tagesablauf ist, dass ich am Vormittag die Callcenter-Arbeit mache, dann zu Proben fahre bis Nachmittag, dann wieder Callcenter-Arbeit 2-3 Stunden und dann mitunter Vorstellungen habe, sodass mein Tag dann bis 22, 23 Uhr von 8 Uhr früh in etwa geht. Der Monatsverdienst schwankt bei mir tatsächlich so zwischen 1.200 und 1.600, 1.700 in etwa. Je nachdem, wie viel Provision ich einerseits bekomme, andererseits eben auch je nachdem, wie viele Vorstellungen im Monat zu spielen sind.
Natürlich gibt es Sachen, die man halt notwendiger braucht, jetzt im Winter, Winterjacke. Na, da möchte man auch was Vernünftiges kaufen, damit man halt auch was dafür hat. Und da entweder spare ich das dann vorher schon an, weil ich auch nicht immer öfters in diese Ratenzahlungssystem reinkommen möchte, weil es auch nicht gut ist. Aber auf der anderen Seite hast du keine andere Möglichkeit, ne? Und dann noch diese Überwältigung von den ganzen Kreditvoranschlägen, Klarna und alles, was dir eigentlich alles sofort erleichtert wird. Davon muss man ja auch wegschauen, dass man da nicht da reinkommt. Und das ist schon schwierig. Also ich möchte niemandem was schulden und ich möchte, dass alles so schnell abgewickelt ist. Ne? Ich möchte keinen Verzug haben, ich möchte nicht, ne, dass irgendwie Zinsen darauf kommen. Aus dem Grund habe ich das halt alles im Kopf.
Also ich merke deutlich natürlich irgendwie, dass vieles teurer geworden ist. Es gibt so bestimmte Lebensmittel, die ich mir regelmäßig kaufe, wo ich dann plötzlich mich wundere, was sowas alles kosten kann. In dem Falle suche ich tatsächlich nach Alternativen oder greife beispielsweise auf die Too Good To Go App zurück. Leipziger Lebensmittelhändler haben sich da zusammengeschlossen und man kann dann für kleines Geld eben Lebensmittel quasi retten, die sonst weggeworfen werden würden.
Preis spielt eine große Rolle. Ich kann jetzt nicht komplett Bio einkaufen, obwohl es gesund ist. Es ist zu teuer. Vor allem jetzt ist es noch schlimmer geworden als vorher. Bio-Cherry-Tomaten für 4,99 €. Also ich würde mich gerne gesund ernähren, ich würde nachhaltig sein, aber es ist einfach so teuer. Ich muss darauf achten.
Ich habe ein paar Sachen, zum Beispiel Fahren ohne Führerschein gemacht, habe dafür Strafen bekommen, die mir zugesandt worden sind. Ich habe aber die Briefe nicht geöffnet. Vom Gericht diese gelben Briefe, wo die Strafen, die ich zu zahlen habe, drinstehen. habe die Briefe in den Schrank getan, ungeöffnet, habe die ignoriert, habe geglaubt, dass ich nie und nimmer, obwohl das in den Briefen drin stand, ins Gefängnis muss wegen ungefähr 1000 Mark. Konnte mir es einfach nicht vorstellen, dass das so passiert.
Jeden Monat, kurz bevor der Lohn kommt, setze ich mich hin und dann schreibe ich mir auf, was jetzt abgezogen wird. So, ne? Also wo ich noch Überweisung machen muss, wo ein Dauerauftrag ist. Ne? Und dann, sobald das Geld drauf ist, gehe ich dann direkt am ersten Tag dahin, mache die Überweisung, dann habe ich das hinter mir. Und dann weiß ich dann am dritten, vierten Tag, okay, das ist jetzt der Rest. Meistens um die 500, 600 Euro. Und davon versuche ich dann noch was an die Seite zu legen, was dann halt am Ende des Monats übrig bleibt. Oder auch für Sachen, die ich jetzt brauche dringend, sagen wir jetzt Winterschuhe oder halt wirklich erst passiert was oder ich muss irgendwo hinfliegen, dass ich da halt genug Polster habe. Ne? Aber es ist auch meistens immer, ich sag ja, das bleibt ja nicht da drauf, es geht immer für irgendwas, geht es ja immer dann weg.
Ende der 90er Jahre stand dann irgendwann wirklich die Polizei vor der Tür. Ich war glücklicherweise in dem Moment nicht da und bin dann zum Polizeirevier gegangen, habe mich vorgestellt und bin dann gleich bin in eine Zelle gekommen. Mir wurde dann gesagt, dass es einen Haftbefehl gibt mittlerweile, dass also diese vielen, vielen Briefe, die ich ungeöffnet hatte, sich mittlerweile zu einer Gesamtfreiheitsstrafe beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe zusammengefügt hatten, die bei einem Tagessatz von 15 Mark damals, weil ich wenig verdiente, kamen. Also ich hätte 60 Tage ins Gefängnis gemusst. So war ich dann im Gefängnis. 2 Wochen später hat mich dann auch ein Kollege, ein Freund ausgelöst, hat die Geldstrafe, die dann noch offen war, bezahlt.
Bei Verdienst von 1700 Euro netto bleibt eigentlich mit Sparen nicht viel übrig. Ne? Ich habe einen Eigenteil von Miete zu bezahlen, die über 300 Euro ist, die ich bezahle. Dann bin ich ja dabei, meinen Studienkredit zurückzuzahlen, über 200 Euro. Dann habe ich eine Ratenzahlung für die Möbel noch am Laufen, wo ich da auch 50 Euro mit dazu bezahle. Das Auto finanziere ich teilweise auch selber, wo da halt auch Kosten anfallen, sei es Sprit, sei es Versicherung und alles Mögliche. Ich bin froh, dass ich dann, wenn ich dann im Monat, sagen mal, 100 Euro an die Seite legen kann.
Meine Partnerin, die weiß über die ganzen Sachen, die ich gemacht habe, ich will gar nicht sagen, die mir passiert sind, sondern die ich mir habe passieren lassen, genau Bescheid. Habe in ihr auch da einen sehr guten Beobachter gefunden und einen sehr guten Spiegel, sodass es mir mittlerweile recht leicht fällt, mit Geld umzugehen. Also ich komme mit dem 1200 bis 1700 Euro, die ich so habe, recht gut klar. Ich kann davon leben. Weihnachten steht vor der Tür mitunter und Geburtstage sind da. Im Grunde genommen habe ich 4 Kinder, 4 Enkel und noch eine Partnerin. Das sind insgesamt 9 Sonderausgaben im Jahr. Ist jetzt nicht wenig. Hab auch mal ein Geburtstagsgeschenk bzw. ein Weihnachtsgeschenk etwas verschoben in den Januar dann. Es hat mit ein bisschen Kreativität dann doch immer noch hingehauen. Aber es ist mir wichtig, dass es nicht wegfällt. Ich habe zu DDR-Zeiten eine 10-Klassen-Oberschule besucht. Danach habe ich eine Lehre gemacht als Industriebuchbinder. Allerdings hatte ich keine Lust, weiter an einer Maschine zu stehen. Habe das vielleicht einen Monat gemacht. Habe dann 3 Jahre lang in einem Altenheim als Hilfsaltenpfleger gearbeitet, was mir sehr großen Spaß gemacht hat, was aber auch sehr anstrengend war. Ich bin 1989 Vater geworden mit knapp 19. Die Mutter unserer gemeinsamen Tochter fing, nachdem ich 3 Jahre im Pflegeheim gearbeitet habe, an zu studieren und ich bin zu Hause geblieben. Hab dann also ein Erziehungsjahr quasi gemacht, was es damals so offiziell noch nicht gab. Hab also vom Arbeitslosengeld gelebt. Danach habe ich Jugendsozialarbeit gemacht, 2,5 Jahre mit rechtsorientierten Jugendlichen hier in Leipzig. Wir haben versucht, denen Alternativen zu zeigen. Habe auch zu dem Zeitpunkt schon sehr viel Theater gespielt. Seit meinem 14. Lebensjahr mache ich das in verschiedenen Gruppen. Habe dann mich beworben bei einem freien Theater in Weimar. Habe auch dort meine dann bald Frau kennengelernt. Jetzt meine Ex-Frau, mit der ich dann auch zwei Kinder noch bekommen habe, Zwillinge. Ich habe mit meiner damaligen Frau eben dieses fahrende Schultourneetheater gehabt, bis es dann zu einer Trennung kam. Ins Gefängnis kam ich allerdings dann auch nochmal. Ich habe sehr, sehr viele Schulden angesammelt. Andererseits habe ich viele Sachen, die zu dem damaligen Zeitpunkt meine Familie betrafen, also ganz normale Alltagsausgaben, Einkäufe mit EC-Karte bezahlt, obwohl ich wusste, dass die ungedeckt ist. Zu dem Zeitpunkt war ich in Trennung von meiner damaligen Frau, habe mich eher um mich gekümmert als um irgendwelche finanziellen Sachen, die aufgelaufen sind, oder mich bei der Staatsanwaltschaft und beim Gericht mal zu melden, um vielleicht da irgendwas hinzukriegen. Hab wieder alles laufen lassen. Vom Gericht diese gelben Briefe, wo die Strafen, die ich zu zahlen habe, drinstehen, wieder ignoriert. Und irgendwann ist es dazu gekommen, dass ich eben nicht bloß Ersatzfreiheitsstrafen mit irgendwelchen Geldsummen hatte, sondern eben auch verurteilt war wegen Kreditkartenbetrug, was es dann in dem Falle ist, wenn man mit ungedeckten EC-Karten bezahlt und das eben auch durchaus wissentlich macht. Ja. Fakt ist, dass ich dann tatsächlich für ein komplettes Jahr, eigentlich waren es sogar anderthalb Jahre, ins Gefängnis musste. Hab die in Berlin abgesessen. Allerdings bin ich schon vorzeitig entlassen worden wegen guter Führung, was jetzt in einem Gefängnis nicht so ungewöhnlich ist, glaube ich. Da habe ich halt ganz normal verhalten. Hab dann zu dem Zeitpunkt auch schon als Freigänger dort arbeiten können. Hab dort das erste Mal Callcenter-Luft quasi geschnuppert. Musste dann am Ende nur noch dort übernachten. Es ist schon ziemlich krass, sagen zu müssen, okay, ich habe es gebraucht. Vielleicht hätte ich nicht unbedingt das Jahr gebraucht. Aber für mich war in dem Falle wichtig, dass ich viel Zeit hatte, drüber nachzudenken, weswegen ich dort bin. Und mir ist aber auch bewusst geworden, wie sehr ich froh bin, diese Freunde zu haben, mit denen ich telefonieren konnte, die mich sehr aufgefangen haben. Was sich geändert hat, sind einfach Sachen in puncto Verlässlichkeit, in puncto, ja, ich lebe nicht mehr über meine Verhältnisse. Ich habe keine Angst mehr, irgendwie einen gelben Brief zu öffnen. Ich weiß jetzt, dass es alles lösbare Sachen sind, dass man sich bloß dem eben stellen muss und nicht irgendwie die Augen zumacht, den Kopf in den Sand steckt und drauf hofft, dass es alles gut wird.
Ich habe eine Ausbildung als Kinderpflegerin absolviert, habe dann von 2008 bis 2012 dann auch in dem Beruf gearbeitet, auch in der Grundschule. Habe dann mich dafür entschieden gehabt, dass ich mein Abitur abends dann mache, und das habe ich dann nebenbei gemacht, dass ich dann abends dann drei Jahre in der Schule war und mein Abitur nachgeholt habe, die ich dann auch bestanden habe. Ich habe selber nicht daran geglaubt, dass ich das bestehen würde, weil auch viele im Umkreis das halt auch gesagt haben, das wird nicht klappen. Und dann habe ich das doch bestanden und habe mich dann für zwei Studiengänge interessiert. Das war einmal Lehramt und einmal Rechtswissenschaften. Und dann, wo ich dann mit Jura ankam, da haben sich alle auf den Kopf gehauen. Ne? Wie, also okay, du hast jetzt gerade dein Abitur bestanden, aber Jura? Das können wir dir nicht zutrauen. Ne? Und da hat es dann für mich eher wieder eine Motivation aufgeweckt mit dem Ehrgeiz, ja, ich will das aber. Das erste Semester war wirklich schwer. Und ich weiß noch heute noch, wo ich meine erste Klausur zurückbekommen habe, BGBAT. Also ich glaube, die Dozenten wussten gar nicht mehr, was sie da hinschreiben soll. Das war sowas von daneben. Aber das hat mir so geholfen, reinzukommen, weil ich wusste dann, was von mir erwartet wird. Und mit 8 Semestern war ich dann auch, glaube ich, scheinfrei. Also es hat funktioniert. Aus dem Jurastudium bin ich dann irgendwann ausgestiegen, beziehungsweise musste ich auch aussteigen. Ich musste aus familiären Gründen dann nach Hause ziehen, zu meinen Eltern, weil die meine Unterstützung gebraucht haben oder brauchen. Mit der Hoffnung eigentlich, dass ich dann bei meinen Eltern das Studium zu Ende machen kann. Jedoch kam Corona dazu. Ich hatte aber auch mein, sag ich mal, den Lernbereich. Also alles, was man sich mit Lernen vorstellt, hatte ich die Möglichkeit einfach nicht mehr gehabt. So, ich habe mich dann irgendwann gezwungen gefühlt, wieder arbeiten zu gehen, weil Corona hat meine Eltern schon sehr hart getroffen. Die waren auch auf meine Unterstützung angewiesen. Und auch durch kleinere Probleme zu Hause war ich auch psychisch einfach nicht mehr in der Lage, das so weiterzumachen zu können wie andere. Also wenn ich jetzt immer in der Bücherei war oder am Lernen war, dann hatte ich Kommilitonen gehabt, wo die Eltern, mindestens ein Elternteil, entweder Jurist ist oder halt in der Bank arbeitet oder ne, wo die nicht mal darüber nachdenken müssen, ja, wie kriege ich das jetzt finanziert? Oder ich habe jemanden zu Hause, die weiß, was ich jetzt lernen muss und die geht genau damit so mit mir um. Das habe ich zu Hause nicht. Ja, also meine Eltern haben nie von dem was verstanden, was ich lernen musste, wie aufwendig das ist und was das überhaupt bedeutet, Jura in Deutschland zu studieren mit einem Migrationshintergrund. Finanziell war es so kein BAföG-Anspruch mehr. Ich hatte ja damals auch in der Zeit KfW-Studienkredit ja in Anspruch genommen gehabt, die ich schon letztes Jahr anfangen musste zurückzuzahlen. So, und ich konnte von meinen Eltern überhaupt nicht erwarten, dass sie mir was geben oder leihen oder beziehungsweise mich unterstützen, weil es denen selber nicht so gut ging. Und deswegen hatte ich mich dann dafür umentschieden, dass ich das dann erstmal so für mich beende. Und diese Entscheidung war schwer. Ich habe sehr lange dafür gekämpft, um das auch aussprechen zu können. Und im Endeffekt musste ich das machen. Ja, ja, ich habe mich natürlich mit der Entscheidung überhaupt nicht zufrieden gefunden, dass ich jetzt etwas aufgebe, weil ich kenne mich so überhaupt nicht. Ich war immer die Kämpferin und ich musste wieder irgendeine Lösung finden, was mich weiter auch im Leben bringt. Und mit sehr viel hin und her überlegen und auch durch die Arbeit, durch die Familienzentrum und in der Schule habe ich gedacht, es wäre vielleicht besser, wenn ich in den sozialen Bereich gehe. Und da, dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich mich dann für soziale Arbeit einschreibe. Habe mich dann an einer Fachhochschule beworben mit einem Härtefallantrag, die leider nicht durchgegangen ist. Die Absage von der Uni hatte mich auch getroffen, weil ich gar nicht davon ausgegangen bin. Ich habe gesagt, ja, ich habe eine Ausbildung, ich arbeite in dem Beruf. Eigentlich spricht vieles dafür. Warum sollte ich das nicht machen können?
Ich lebe seit etwa 12 Jahren in einer Partnerschaft. Wir haben eine 10-jährige Tochter. Unsere Tochter geht aufs Gymnasium. Meine Partnerin, die verdient wesentlich mehr als ich. Mir persönlich ist es dennoch wichtig, dass ich nicht abhängig bin von ihr. Ich diesen Job in dem Callcenter weiter habe und eben auch wirklich viele Sachen finanziell komplett frei entscheide und machen kann. Und dennoch ist es natürlich auch so, dass sie auch dafür sehr, sehr viel arbeitet und ich derjenige bin, der vielleicht dann mehr das häusliche Rückgrat bilde. Unsere Tochter halt empfange, wenn sie aus der Schule kommt, mit ihr die Hausaufgaben mache und so weiter, sodass das in dem Falle so ein bisschen anders aufgeteilt ist. Ich auch die ganze Homeschooling-Zeit in den Corona-Jahren begleitet habe.
Ich bin 35 Jahre alt und ich bin damals zu meinen Eltern zurückgezogen, um die zu unterstützen, weil meine Mutter auch krank ist, psychisch, und ich sie mitpflege, mitbetreue, und dass ich halt auch meine Eltern, dadurch, dass sie der Sprache nicht so mächtig sind, in allen Punkten unterstützen muss. Das heißt Papierkram, ganz viele Arztbesuche für meine Mutter, Apothekengänge, dann Überweisungen, Bankbesuche für meinen Vater, für meine Brüder, da anrufen, hier anrufen, das klären.
Im Monat bezahle ich meinen Zwillingen, die 21 Jahre alt sind, studieren bzw. eben momentan arbeitslos sind oder jobben, jeden Monat 200 Euro. Bezahle die Telefonrechnung der beiden. Und wenn es irgendwelche Sonderausgaben gibt, bin ich da gerne auch Ansprechpartner. Ich sage klar, ob es funktioniert, ob es geht, ob ich was kaufen kann, ob ich Geld dazugeben kann. Versuche sie da in dem Falle auch so ein bisschen zu unterstützen. Wenn meine Miete vielleicht nicht direkt gezahlt werden kann, kann ich da auch mittlerweile einfach aushelfen.
Das kommt immer drauf an, was jetzt anfällt. Ne? Also Schriftverkehr, bin ich für ganzen Schriftverkehr bin ich zuständig. Das heißt halt auch, dass ich dann halt irgendwie Ratenplan ändere oder Samstag nochmal in den Laden gehen oder für den Freund von meinem Vater zum Übersetzen, zum Rathaus gehen, zum Arzt gehen, den dort abholen, den dahin bringen. Also ganz simples Beispiel, ich bin zu Hause, weil ich auf den Mitarbeiter vom Telekom gewartet habe. So, ich bin zu Hause, es klingelt an der Tür und dann stehen die Freunde von meinem Vater da. Ja, wir wussten, dass du zu Hause bist, kannst du mal nicht da anrufen, kannst du mich... Ne? Ich werde nicht mal gefragt, die werden einfach nach Hause geschickt. Es ist aber anstrengend. Wenn ein Elternteil dich in Ruhe lässt, die andere auf gar keinen Fall.
Durch ein Theater, was ich mit meiner damaligen Frau betrieben habe, sind Schulden bei Krankenkassen. Ja, Mietschulden des Theaters angefallen und so weiter. Ich bin derjenige, der es zum großen Teil übernommen hat und bin insofern sehr dankbar, dass es die sogenannte Privatinsolvenz gibt. Und so bin ich tatsächlich seit 6 Jahren komplett schuldenfrei. Es hat mich sehr, sehr befreit. Es ist mir eine sehr große Last von den Schultern genommen worden. Ich das meinen Kindern auch versuche beizubringen, dass sie, wenn sie ein Problem haben, mich ansprechen können. Ja, ich will sie tatsächlich davor bewahren, dass sie irgendwelche Kreditmöglichkeiten nutzen, will sie davor bewahren, dass sie sich selber verschulden.
Es ist manchmal so, ich fühle gar nichts. Also manchmal komme ich nach Hause und ich habe 2, 3 anstrengende Tage hinter mir, dann sitze ich im Auto, ich steige nicht aus, ich bin einfach so kaputt. Wirklich, ne? Es ist wirklich, ich sitze da und wow, ne? Also dieses, oder morgen stehe ich auf und brauche 5 Minuten, bis ich mich anziehe. Ich sitze und gucke einfach nur geradeaus. Und ich ertappe mich selber dabei, dass ich schon sehr lange sitze und geradeaus gucke. Also es ist schwierig. Ich fühle mich sehr pflichtbewusst gegenüber meinen Eltern, sehr verantwortungsvoll. Ich möchte denen helfen. Ich mache auch alles. Ich mache das auch gerne. Aber das ist schon mittlerweile so geworden, dass es selbstverständlich ist. Also meine Freizeit wird gestaltet manchmal so. Ne? Du hast ja frei, dann können wir das mit dir zusammen machen. Und mein größter Wunsch ist, dass ich wirklich abschalten kann und sagen kann, so, jetzt bist du dran. Zweiter Punkt ist natürlich, dass meine Familie auf jeden Fall selbstständiger wird und auch mich loslassen können.
Ich kann mir viele Sachen nicht leisten, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass es mir fehlt, weil ich eben versuche, so andere Sachen mir schön zu machen. Dann vielleicht eher einen schönen Spaziergang mache oder eine schöne Fahrradtour. Und ich muss auch immer wieder deutlich sagen, dass ich ja im Hintergrund noch jemanden habe, der gut verdient. Wir das allerdings alles auch getrennt abrechnen.
Man sagt ja, Familie kann man sich nicht aussuchen und die Freundschaften ist die ausgesuchte Familie. Und das kann ich in diesem Fall auf jeden Fall sagen. Man kann die Freunde auch nur mit Hand abzählen. Aber das sind wirklich die einzigen, die einen verstehen. Also die auch wirklich nicht nur mit Ohren zuhören, mit Herz und alles dafür tun, wenn es auch nur für 5 Minuten ist, dass man sich wohlfühlt. Und dadurch, dass ich halt so viel arbeite und wenig Freizeit habe, sind diese 5 Minuten Kaffee trinken für mich 3 Wochen Urlaub. Ne? Und man muss bedenken, seit 35 Jahren habe ich das erste Mal in meinem Leben richtigen Urlaub gemacht. 10 Tage, vorher war es mir finanziell und auch sonst nichts möglich. Und das hat schon sehr viel ausgewirkt.
Die Urlaube mit meiner Partnerin bezahlt zum großen Teil sie, da sie mehr verdient. Die Urlaube, die ich mit meinen Kindern ausschließlich mache, beziehungsweise eben auch mittlerweile auch mit Enkelkindern, die bezahle ich. da suche ich mir dann schon ein paar schöne Orte einerseits raus, andererseits preiswerte Übernachtung. Wir waren so in Prag, in Bratislava, in Brandenburg und da zählt eher so das wirklich Zusammensein, Spiele machen. Und das ist aber auch immer wieder sehr schön. Es ist sehr aufwendig mit einer so doch recht großen Gruppe dann, die es ja mittlerweile ist, dann so einen Urlaub zu organisieren. Also ich habe 4 Kinder und 4 Enkel und die Urlaube sind dann mit einem Großteil der Kinder.
Es gibt eine Spartantengruppe, die sind 11 Leute und jeder gibt dann 100 Euro. Und die Person, die in dem Monat dran ist, kriegt dann das Ganze. Das heißt, 1.100 Euro kriegt sie dann. Letztes Jahr habe ich da mitgemacht, um meinen Urlaub damit zu finanzieren.
Also das Fazit ist, dass ich tatsächlich immer mit dem Geld rechnen muss. Warte auch ab, kann mir jetzt vielleicht nicht unbedingt das Rennrad für 4.000 Euro kaufen, aber kann dann irgendwann mir eins vielleicht für 600 kaufen. Das sind dann so absehbare Anschaffung, die ich machen kann, aber ich schaffe es nicht, irgendwie groß Geld zurückzulegen für die Rente. Bin insofern ganz froh, dass ich einen Job habe, wo ich angestellt bin, wo wenigstens ein bisschen was an Rentenpunkten sozusagen übrig bleibt, wo ich krankenversichert bin und ich, naja, sicher dann von einer Minimalrente leben muss, aber eben auch kann. Momentan, glaube ich, sind es 800 Euro oder sowas. Ich habe da in dem Falle so ein kleines Polster dann vielleicht für die Zeit in 20 Jahren.
Jobmäßig möchte ich mein abgeschlossenes Studium auf jeden Fall haben. Also ich weiß, dass dieser Gedanke mich immer wieder triggert. Dadurch bin ich unabhängiger und ich kann mir vielleicht auch im Monat 2 Sachen ohne Ratenzahlung leisten. Also ich brauche, um voranzukommen, einen guten Abschluss in Deutschland. Und um diesen guten Abschluss zu machen, muss ich erstmal irgendwo angenommen werden. Und die Zeit haben, damit mich zu beschäftigen. Das würde den Weg zu mein eigenes Ich noch mehr erweitern. Die größte Angst für die Zukunft ist für mich, dass es so bleibt, wie es ist. Dass sich nichts ändert. Ne? Dass ich mich selber nicht mehr finden kann, dass diese Distanz immer größer wird.